RD.
Danke Gott, dass Präsident Trump das Ende des Krieges verkündet hat. Wir alle in Gaza sind sehr glücklich. Danke an die, die geholfen haben, das Blutvergießen zu stoppen.
Ein junger Mann in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen feiert die Vereinbarung zwischen Hamas und Israel für eine Waffenruhe in dem Küstenstreifen.
Wir schauen drauf, wie es jetzt weitergehen könnte für die Palästinenser dort und auch, ob die dringend benötigte humanitäre Hilfe endlich anlaufen kann.
Und morgen wird der Friedensnobelpreis verliehen. Ein Name, der immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird, ist Donald Trump. Nach Benjamin Netanyahu hat sich jetzt ein weiterer Staatschef für Trumps Nominierung ausgesprochen.
Hallo, ich bin Katharina Jetter.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 9. Oktober um 16 Uhr. Ja, es ist heute das Thema. Letzte Nacht hat es einen Durchbruch bei den Friedensverhandlungen zwischen Israel und der Hamas gegeben.
Ja, beide Seiten haben der Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans zugestimmt. Ein hochemotionaler Moment, sowohl in Israel als auch im Gazastreifen. Unsere Nahost-Korrespondentin Bettina Meyer hat ihn für uns festgehalten.
Champagnerkorken knallen auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv. Die Nachricht vom Deal verbreitet sich, vom Ende des Krieges und der Freilassung der Geiseln. Die Menschen singen, weinen und können es nicht glauben. Unbändige Freude in Israel. Auch Einav Zangauker ist hier, die Mutter von Matan, den die Hamas vom Nova-Festival entführte. Sie ist zum Gesicht der Eltern geworden, die für das Leben ihrer verschleppten Kinder auf die Straße gehen. Matans Schwester zündet symbolisch ein Leuchtfeuer an. Einav Zangauker spricht. Danke an das Volk Israel, an die Soldaten. Danke, Präsident Trump. Danke an jeden, der dabei hilft, meinen Sohn und alle Geiseln zurückzubringen. Wir werden nicht aufhören, bis jeder einzelne Geisel in Israel ist. Matan ist auf dem Weg nach Hause.
Matan war der Chabaste!
Die Menge ruft, das Volk Israel lebt. Währenddessen diskutieren die Zangaukers, wer Matan zuerst umarmen darf. Wie kann ich atmen, bis er hier ist, so Matans Mutter. Frauen tanzen auf dem Geiselplatz mit jemandem, der sich als Trump verkleidet hat und eine amerikanische Fahne schwenkt. Gil Dickmann ist der Cousin der Geisel Carmel Gatt, die von der Hamas in Gefangenschaft getötet wurde.
I want to thank President Trump. For bringing this amazing victory. That's the name for it. That's a victory.
Ich möchte Präsident Trump für diesen Sieg danken. Ja, Sieg. Er verdient den Friedensnobelpreis. Jetzt warten wir, dass die Geiseln wirklich lebendig zurückkommen. Das wäre der glücklichste Tag, den wir seit dem 7. Oktober hatten.
He deserves a Nobel Prize for this, a Nobel Peace Prize for bringing this amazing deal.
Doch nicht alle 48 Geiseln sind noch am Leben. Nur etwa 20 von ihnen, heißt es in Israel. Und auch, dass die Hamas nicht alle Körper gefunden habe. Auch sind nicht alle Details für einen Waffenstillstand völlig geklärt. Die Terrororganisation stimmte der Freilassung der Geiseln zu, im Austausch gegen palästinensische Häftlinge. Im Gegenzug soll sich die israelische Armee hinter eine bestimmte Linie in Gaza zurückziehen, aber im Küstenstreifen bleiben. Noch immer werde um die Freilassung bestimmter palästinensischer Hochsicherheitsgefangener gefeilscht, so israelische Medien. Zweifel und Hoffnung wechseln sich ab bei den Betroffenen. Ich bin so aufgeregt. Bis jetzt steht es nur auf dem Papier. Es sind Unterschriften, nichts Greifbares bis jetzt. Ich will meinen Sohn sehen, ihn fühlen, berühren. Erst dann weiß ich, dass es echt ist, weil sich immer noch alles ändern kann. Sagt Avishai David, der Vater des entführten Eviatar David. Zuletzt war er völlig abgemagert in Terrorvideos zu sehen. Jubelgesänge auch auf den Straßen von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Lautsprecher mit Musik werden aufgebaut. Eine Gruppe junger Leute tanzt. Ein junger Mann namens Wael Radwan sagt: Danke Gott, dass Präsident Trump das Ende des Krieges verkündet hat. Wir alle in Gaza sind sehr glücklich. Danke an die, die geholfen haben, das Blutvergießen zu stoppen. Noch aber dauern die Kämpfe in Gaza an.
Israel und die islamistische Hamas hatten sich also nach tagelangen indirekten Gesprächen in Ägypten auf die Umsetzung der ersten Phase des von US-Präsident Trump vorgelegten Gaza-Plans geeinigt. Vorgesehen ist eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln. Gibt's da genaue Zahlen?
Nach Angaben aus Hamas-Kreisen sollen in einem ersten Schritt 20 israelische Geiseln freikommen. Das wären dann alle vermutlich noch lebenden Geiseln. Und auch die ums Leben gekommenen, die sollen nach Israel zurückgebracht werden. Im Gegenzug werden laut Plan rund 2000 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen. Und dieser Austausch, der soll in den nächsten Tagen passieren. Wann genau, weiß man noch nicht.
Israels Regierung kommt heute noch zusammen, um über die Punkte der Einigung zu beraten und diese offiziell abzusegnen. Das berichtet die Times of Israel unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Netanyahu. Es wird davon ausgegangen, dass auch dann erst die Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft tritt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das alles eher Symbolik oder folgen dann auch Taten?
Ja, das ist die Frage. Genau dazu hat sich die Nahost-Expertin Bente Scheller heute auf NDR Info geäußert. Sie leitet das Referat Nahost und Nordafrika der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Es ging um die Frage, ob der Friedensplan wirklich die Power hat, den Konflikt jetzt zu lösen.
Zumindest ist es wirklich ein Moment des großen Aufatmens für ganz viele Menschen, für die Angehörigen der Geiseln, für die Geiseln selbst. Das ist etwas, was auch innenpolitisch in Israel wirklich von erheblicher Wichtigkeit war. Und ich denke auch auf palästinensischer Seite ist der Rückzug der israelischen Armee bis zu einer bestimmten Linie schon mal gut. Wahrscheinlich ist da aber eigentlich noch wichtiger, dass sofort humanitäre Hilfe kommen sollte, dass die Waffen endlich schweigen, denn die Bombardements sind die letzten Tage weitergegangen. Darauf werden jetzt alle mehr schauen, ob das jetzt vielleicht auch damit einhergeht.
Aber wie es dann weitergehen soll, das scheint ja noch unklar zu sein, oder?
Ja, da sind noch viele Fragen offen. Über einige entscheidende Punkte muss noch verhandelt werden. Zum Beispiel, ob und unter welchen Bedingungen die Hamas ihre Waffen abgeben wird. Die USA hatten ja betont, dass die Geiselfreilassung für sie absolute Priorität hat. In einer zweiten Phase von Verhandlungen sollen dann die Bedingungen geschaffen werden, die einen Frieden langfristig sichern. So ist ein vollständiger Rückzug der israelischen Soldaten aus Gaza, den die Hamas ja fordert, laut Trumps Plan erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen, nämlich erst dann, wenn eine internationale Stabilisierungstruppe für Sicherheit sorgt. Ja, also da ist einfach noch viel im Fluss.
Die Palästinenser wünschen sich ja Selbstbestimmung in einem eigenen Staat und fordern eine Zwei-Staaten-Lösung. Davon ist aber in dem US-Friedensplan gar nicht die Rede, oder?
Ja, das stimmt. Davon ist nicht die Rede. Und das könnte, so die Einschätzung von Nahost-Expertin Scheller, auch einen langfristigen Frieden verhindern.
Selbstbestimmung in einem eigenen souveränen Staat wäre ein wichtiges Ziel, was überhaupt nicht hier formuliert ist. Der Plan geht nicht so weit, sondern ganz im Gegenteil. Der Plan schreibt ja eigentlich fest, dass sie teils fremdverwaltet sein sollen. Präsident Trump und der ehemalige britische Premier Tony Blair sollen einem sogenannten Friedensrat vorsitzen, der die Oberaufsicht über alles, was in Gaza durch Technokraten dann gemanagt wird, führen soll. Das Westjordanland macht weiter unter der palästinensischen Autonomiebehörde, die in Gaza zunächst keine Rolle spielen soll. Dementsprechend fürchte ich, dass etwas, was für einen dauerhaften, langfristigen Frieden und die Sicherheit Israels notwendig wäre, die Souveränität auch Palästinas, das steht hier noch gar nicht drin.
Das war Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Die arabischen Staaten haben ja eine zentrale Rolle gespielt und sozusagen für die Hamas verhandelt, aber wie soll es mit der Hamas weitergehen? Was gibt es da für Ideen aus der arabischen Welt? Also zum Beispiel aus Katar, Saudi-Arabien oder Ägypten?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, die ja auch erstmal ausgeklammert wurde aus diesem ersten Abkommen. um eben überhaupt erstmal zum Durchbruch zu kommen. Und da muss wirklich noch nachverhandelt werden. Anna Osius beobachtet vom ARD-Studio Kairo aus die Region und vor allem die arabische Welt. Und sie sagt, wenn in der kommenden Woche die Verhandlungen weitergehen, dann wird es ganz wichtig sein, ob die Hamas einer Entwaffnung zustimmt. Und richtig schwierig wird es wohl auch werden, wenn es um die künftige Verwaltung der Palästinensergebiete geht. Anna Osius zu der Frage, ob die arabischen Staaten da in die Verantwortung gehen wollen und auch in die Friedenssicherung.
Noch ist das nicht klar, aber es gibt zumindest Signale. Wir sehen, dass Ägypten und Jordanien an der Ausbildung von Polizeikräften beteiligt sind, die dann möglicherweise später einmal auch im Gazastreifen aktiv werden könnten. Und möglicherweise könnten eben gerade auch Ägypten und Jordanien bei einer Art internationalen Friedenssicherungstruppe dabei sein. Das ist ja der Gedanke, dass wenn sich Israel aus dem Gazastreifen vollständig zurückzieht, dann eine internationale Truppe reingeht. Und unser Bundesaußenminister Wadefuhl hat ja gefordert, dass es dazu eine Resolution im UN-Sicherheitsrat geben müsse. Und dann wird man sehen, wie sich letztlich, aus welchen Nationalitäten sich diese Gruppe zusammensetzt.
Lass uns nochmal zurückgehen zur aktuellen Situation im Gazastreifen. Ein Friedensplan für die palästinensischen Gebiete scheint ja in greifbarer Nähe. Und viele Menschen im Gazastreifen hoffen jetzt natürlich, dass die internationale humanitäre Hilfe schnell wieder anläuft. Wie ist da der Stand?
Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen hat die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen mit großer Erleichterung aufgenommen und sich zu einer Wiederaufnahme der Hilfslieferungen bereit erklärt. Das Hilfswerk habe ausreichend Vorräte, um die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens in den nächsten 3 Monaten mit Nahrungsmitteln zu versorgen, hieß es. Neben Nahrungsmitteln könnte das Hilfswerk auch Medikamente und andere lebenswichtige Hilfsgüter liefern. Das ist also ein großer Lichtblick. Auch das UN-Nothilfebüro OCHA steht mit rund 170.000 Tonnen Hilfsgütern in der Nähe des Gazastreifens bereit. Sobald grünes Licht der israelischen Behörden komme, die die Zugänge zum Kriegsgebiet ja kontrollieren, könnten diese zu den notleidenden Menschen gebracht werden, hat der Chef dieser Organisation in Genf gesagt. Darunter seien Nahrungsmittel, Medikamente, Zelte und andere dringend benötigte Hilfsgüter.
Ja, morgen wird ja der Friedensnobelpreis verliehen. Vermutlich reicht es diesmal noch nicht für Donald Trump. Dazu kam die Einigung zwischen Hamas und Israel wahrscheinlich etwas zu spät, aber man weiß ja nie. Jetzt hat sich neben Benjamin Netanyahu, der Trump ja vorgeschlagen hatte, noch eine weitere wichtige Stimme zu dem Thema gemeldet.
Genau, der ukrainische Präsident Zelensky, der könnte sich das auch vorstellen. Er hat heute gesagt, wenn Trump der Welt, vor allem dem ukrainischen Volk, die Chance auf eine solche Waffenruhe gibt, dann sollte er für den Friedensnobelpreis nominiert werden. Wir werden ihn im Namen der Ukraine nominieren, hat er dann noch hinzugefügt.
Der Vorschlag kommt natürlich auch zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine auf die Lieferung von zum Beispiel US-Tomahawk-Raketen hofft, um Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. Aber die Ukraine scheint ja nicht nur auf Waffenlieferungen zu warten, sondern entwickelt inzwischen auch selbst. Wie erfolgreich ist das ukrainische Militär damit?
Ich kann nur Präsident Zelensky zitieren, der hat sich sehr zufrieden gezeigt. Er sagt, die Ukraine hat mit ihren neu entwickelten Langstreckenraketen und Drohnen Ölanlagen in Russland getroffen. Und man habe dort erhebliche Benzinengpässe verursacht. Und diese Knappheit, die führe jetzt dazu, dass Russland Kraftstoff importieren müsse. Aber ich muss dazu sagen, das lässt sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Russische Regierungsvertreter haben sich auf jeden Fall bisher nicht öffentlich zu möglichen Energieengpässen geäußert.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.